so wie die letzten Umfragen sind, deutet zumindest einiges darauf hin, dass es relativ eng wird. Aber Amerikaner erinnern sich halt eben und überlegen sich, naja, wie war denn die Entwicklung in den letzten 4 Jahren? Und das ist ja auch mit dem Satz, steigt Trump in jede Veranstaltung ein. Are you better off than you were 4 years ago? Mein Eindruck ist, dass die Republikanische Partei, so wie wir sie früher mal kennengelernt haben, so nicht mehr existiert.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Wir machen heute eine kleine Spezialepisode, ausnahmsweise und aus aktuellem Anlass zur US-Wahl an einem Montag, dem Montag vor der Wahl. Mein heutiger Gast ist Julius Fandela. Er ist Kampagnen- und Strategieberater, arbeitete unter anderem in den beiden Wahlkämpfen von Barack Obama mit und kennt das US-Politik-Business wie kaum ein anderer. Er war auch in den letzten Wochen und Monaten wieder quer durch die USA unterwegs, um sich ein Bild zu verschaffen. Wir haben die Episode am Freitag, den 1. November, aufgezeichnet und ich wollte von Julius wissen, wie eng es auf den letzten Metern vor der Wahl tatsächlich ist, warum Donald Trump nach all seinen Verfehlungen überhaupt immer noch eine Rolle spielen kann und wie verheerend die Folgen wären, wenn er wirklich noch einmal gewinnt. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Julius, knapp vor der Wahl machen wir ein kleines Special hier, außer der Reihe sozusagen. An einem Freitag nehmen wir auf, der Freitag vor der Wahl. Montag erscheint das Ganze. Das heißt, wir haben 2 Tage, in denen wir nicht wissen, was passiert und hoffentlich nicht zu viel passiert, weil in diesem Wahlkampf kann ja alles passieren. Aber erstmal herzlich
willkommen. Wir werden nicht wissen, welches Outfit Donald Trump dieses Wochenende anzieht, ob es ein Mullerbeiter-Kostüm ist oder dann doch wieder McDonald's.
Ich tippe drauf, dass zumindest die rote Krawatte bleibt.
Gute Prognose. Wahrscheinlich die sicherste in diesem Wahlkampf.
Aber herzlich willkommen, ich freue mich.
Schön da zu sein. Unsere zweite Auflage heute.
Richtig, genau. Und es ist noch spannender als beim letzten Mal, würde ich sagen. Es ist ja wirklich, also es traut sich ja wirklich niemand, bis auf ganz, ganz wenige Leute in den USA, aber hierzulande traut sich ja quasi niemand mehr, eine irgendwie halbwegs finale Prognose abzugeben.
Ich habe eine Umfrage vom ZDF gesehen, die sagen, 72% der Deutschen sind der Auffassung, dass Kamala Harris gewinnt. Die ist allerdings auch schon 2 Wochen alt. Ich habe noch neue Zahlen von Civey gesehen. Da scheint es ein Drittel zu sein, jeweils Trump und jeweils Harris. Und ein Drittel hat einfach keinen blassen Schimmer. Und zu dem letzten Drittel zähle ich mich auch dazu. Ich habe viele Eindrücke, ich habe viele Bauchgefühle und viele Eindrücke gesammelt, auch in den letzten Tagen noch in Pennsylvania. Aber eine Prognose dazu würde ich mich auch nicht durchringen.
Anders gefragt, keine Prognose, aber wie groß ist denn deine Angst vor dem, was passieren könnte, wenn Trump am Ende wirklich gewinnt?
Lass uns einfach mal auf uns zukommen. Wer weiß, wie es ausgeht? Wer weiß, was dann konkret passiert? Es gibt diejenigen, die sagen, wir wünschen uns einen relativ deutlichen Wahlsieg von wem auch immer. Einfach, dass eben diese Unklarheit ausbleibt und dann eben auch einfach es weitergehen kann. So wie die letzten Umfragen sind, deutet zumindest einiges darauf hin, dass es relativ eng wird. 2020 war eng. Damals gewann Joe Biden mit 80.000 Stimmen Vorsprung Pennsylvania. Und wenn es ähnlich eng wird in Pennsylvania, wird das auch eine lange Zitterpartie bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder zu erneuten Auszählungen kommen wird. In einigen Bundesstaaten ist ja auch so stipuliert, dass wenn du unter einem bestimmten Margin bleibst, also weniger als 0,5% zwischen Sieger und Verlierer, dass dann automatisch nochmal ausgezählt werden muss. Und auch Donald Trump hat letztes Mal mehr als 50 Klagen eingereicht, die natürlich dann auch noch von Gerichten eben auch entschieden werden müssen. Auch Kamala Harris kann klagen. Das ist Recht von beiden Kampagnen. Sie müssen teilweise eben auch dafür bezahlen, wenn dann eben auch nochmal nachgezahlt werden muss. Aber dementsprechend, es kann auch einfach sein, dass es noch einen Ticken dauert. Aber früher oder später werden wir ein Ergebnis haben. Spätestens nach einem Monat, wie dann aus damals auch 2000 war, damals in Florida, Bush v. Gore.
Das Verrückte an diesem ganzen Wahlkampf ist ja, dass unabhängig jetzt mal von Harris und Biden und was da alles passiert ist, das war ja auch schon turbulent genug, aber dass Trump eigentlich immer noch die absolut gleichen Aussagen die ganze Zeit um sich herum wirft. Es sind immer noch die gleichen wirren Anschuldigungen, die er um sich herum wirft. Er behauptet immer noch, die Wahl damals wurde ihm gestohlen. Er behauptet immer noch, immer dann, wenn es eng wird, dass er davon gar nichts wusste. Also Beispiel jetzt diese Madison Square Garden Rally und der Comedian, den er gar nicht kennt und er gar nicht mitbekommen hat, was der überhaupt da gesagt hat gegen Puerto Rico und gegen die lateinamerikanischen Einwanderer und so weiter. Also es ist ja immer noch dieser auf der einen Seite Teflon-Modus und auf der anderen Seite Vorschlaghammer-Modus, wenn es darum geht, seine Gegner quasi klein zu machen oder vermeintlich mit allen möglichen Anschuldigungen zu bewerfen. Es ist doch eigentlich absurd, dass dieser Modus irgendwie immer noch so gut funktioniert, oder?
Ich lasse es mehr oder weniger unkommentiert und sagte dir nur, was Trump-Unterstützerinnen und Unterstützer mir gesagt haben. Ich sah die dort in der Schlange stehend auf dem Weg zu einer Rally, einem Wochenende in Pennsylvania. Wir waren in Happy Valley, dort, wo die Penn State University spielt. Und dort standen Leute und die sagten, you don't have to love him, but you gotta love his policies. Also du musst ihn nicht lieben, aber du musst auch seine Politik lieben. Und ich glaube, wenn man so zurückdenkt an diese Trump'sche Zeit, wahrscheinlich wird jeder sein eigenes Bild haben, aufzuwachen morgens, Twitter anzumachen und zu sehen, was letzte Nacht halt eben auch von Trump getwittert wurde. Aber Amerikaner erinnern sich halt eben und überlegen sich, naja, wie war denn die Entwicklung in den letzten 4 Jahren? Und das ist ja auch mit dem Satz, steigt Trump in jede Veranstaltung ein. Are you better off than you were 4 years ago? Und in den letzten 4 Jahren gingen die Spritpreise extrem nach oben. Ja, im Moment noch irgendwo so bei 3,50 die Gallone in Amerika. Ist natürlich immer noch deutlich niedriger als das, was wir haben. Aber im Vergleich zu früher ist es natürlich deutlich mehr. Auch vor 2 Jahren waren die Spritpreise teilweise bei $5 oben. Supermarkt ist alles teurer geworden. Lebenshaltungskosten insgesamt teurer geworden. Die Miete ist teurer geworden. Da denken eben Leute auch dran. Und ich glaube, wir können natürlich von hier draufschauen und sagen, meine Güte, so oft angeklagt. Solche extrem, auch teilweise polarisierenden Aussagen. Aber wenn du selber dir überlegst, wie kann ich meine Familie durchfüttern, dann triffst du vielleicht auch Entscheidungen, die so für uns nicht unbedingt nachvollziehbar waren. Und das ist mir nochmal wirklich deutlich geworden, als ich dort war und eben auch mit Leuten gesprochen habe.
2 Anschlussfragen dazu. Zum einen würdest du in dem Kontext, gerade in dem Zusammenhang sagen, dass es für Harris eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass sie gerade Vizepräsidentin ist?
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Incumbent, der Amtsinhaber, die Amtsinhaberin eigentlich in der Regel eher schlechter positioniert ist. Dementsprechend würde ich sagen, ist es für sie eher ein Nachteil. Allerdings ist sie auch keine klassische Amtsinhaberin. Sie ist ja nicht die Präsidentin, sondern sie ist Vizepräsidentin. Jetzt ist die Frage, macht irgendjemand diese Differenz? Es gibt eine Umfrage, die sagt, dass 72% der Amerikanerinnen und Amerikaner unzufrieden sind mit der Richtung, in der sich das Land gerade eben auch bewegt. Naja, wenn das der Fall ist, dann bedeutet natürlich die logische Konsequenz, wir müssen den Status quo abwählen und dann würden wahrscheinlich auch 70% sagen, naja, wir brauchen einen anderen Pfad und dieser Pfad lautet natürlich Donald Trump. Jetzt kommt aber auch dazu, dass ich mir vorstellen könnte nochmal und ich habe keine Umfragen, die das belegen, aber dass wahrscheinlich auch eine Reihe von Leuten sagt, ich bin unzufrieden, was das Land und die Richtung des Landes betrifft, unter anderem auch was die Polarisierung betrifft. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass es dort einige Leute gibt, die Donald Trump dabei eben auch eine maßgebliche Schuld eben auch zuweisen. Die dann vielleicht auch sagen, naja, dann müssen wir Kamala Harris wählen, damit es eben nicht mehr zu dieser Extrempolarisierung kommt. Nochmal, wir können uns jede Umfrage anschauen. Wir können die in 30 unterschiedliche Varianten auslegen. We don't know. Es gibt 1000 Motivationen von Leuten. Die eine ist Abtreibung, die andere ist die Wirtschaft, das andere ist die Inflation, das nächste ist Sicherheit. Was auch immer es ist und was die Leute herumtreibt, ja, jetzt das, was man kontrollieren kann, wenn man in den beiden Kampagnen ist, die Wahlbeteiligung nach oben zu katapultieren, wirklich nochmal in die Haustüren zu klopfen. Die Organisation ist das, was jetzt den großen Unterschied macht. Und dann wird gezählt und dann wissen wir früher oder später ein Ergebnis.
Du hast gerade die Policies erwähnt und Trump und die Trump-Wähler. Und hast du denn das Gefühl, dass sie sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, auch inhaltlich, was Trump denn tatsächlich fordert? Also nicht nur das, was er irgendwie so rausposaunt, weil er gerade irgendwie wieder Stimmung macht, sondern das, was wirklich in seinem sozusagen Wahlprogramm steht?
Ich meine, gehen wir es mal ganz konkret durch. Was also wir gehen jetzt auf keinen Fall die 900 Seiten durch, irgendwie von Project 2025. Aber gehen wir doch mal durch die Aussagen, die Trump trifft. Fangen wir mit der Wirtschaft an. Er sagt, wir werden dafür sorgen, dass die Preise runtergehen, vor allem die hohen Energiepreise. Und er sagt, die Antwort ist Joe, Baby Joe. Faktisch gesehen, die Biden-Harris-Administration hat mehr Öl, Schiefergas gefördert als je eine Administration zuvor. Und dennoch gibt es natürlich noch eine Reihe von Orten, wo noch gebohrt und exploriert werden kann, was wir so im Moment noch nicht gesehen haben, weil es Regulatorik gibt und natürlich auch Umweltschutz und all diese Aspekte. Aber Trump könnte das natürlich nochmal auch mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat aufweichen und deutlich mehr Öl fördern. Das würde schon auch die Konsequenz haben, dass natürlich auch die Spritpreise wieder runtergehen und auch die Heizkosten runtergehen und all diese Aspekte. Ob das jetzt gleich 50% im ersten Jahr sind oder sein werden, halte ich für fragwürdig, einfach aus dem Grund, weil so schnell keine neue Ölquelle erschlossen werden kann. Aber es ist zumindest was direkt Anknüpfendes an die Lebensrealität der Amerikanerinnen und Amerikaner. Wenn wir weitergehen zur Migration. Da sagt Trump natürlich, wir müssen die Migration in den Griff bekommen. Je nachdem, was er für eine Tagesform hat, kommen mal 1 Million, mal 15 Millionen, mal 20 Millionen Leute ins Land. Und er sagt auch je nach Tagesform, dass möglicherweise zwischen 1 und 16 Millionen dann eben auch, ich benutze das Wort ganz explizit, deportiert werden müssen. Er redet ja von Mass Deportation. Ne? Und auch da ist natürlich die Frage, was wird dann schlussendlich kommen? Wenn er sagt, ich will die absoluten kriminellen Gangs abschieben, da applaudiert jeder in Amerika. Wenn er sagt, wir wollen 16 Millionen Leute deportieren, ist, glaube ich, schon eine ganz andere Frage. Und ich glaube, am Schluss trotzdem, auch wenn ich dort die Umfragen anschaue, sagen 54%, wir sind für Massendeportation. Da sind ja zwangsläufig auch Kamala Harris Unterstützerinnen und Unterstützer mit dabei. So, das Ausmaß ist noch nicht definiert. Insofern wissen wir da auch noch nichts Konkretes. Wir können weiter rübergehen zum Handel. Dort sagt Trump, wir wollen natürlich eine härtere Wirtschaftspolitik machen und die Konkurrenzfähigkeit wieder erhöhen. Und das machen wir durch Schutzzölle. Naja, dafür braucht er keinen Senat, dafür braucht er auch kein Repräsentantenhaus, das kann er als Präsident selber machen. Jetzt ist auch da wieder die Frage, sind es 10% Schutzzölle, sind es 20, sind es 40, sind es die 2000, die er auch schon genannt hat. Fest steht, all das wird natürlich erstmal eine Preiserhöhung für Amerikanerinnen und Amerikaner bedeuten. Schutzzoll auf chinesische Produkte bedeutet, das iPhone wird teurer. Also da steckt überall auch was dran. Aber er macht natürlich auch das Argument, wir werden mit den extrem hohen Zöllen eben auch die Staatsschulden senken. Wir würden natürlich auch wieder mehr Onshoring betreiben. Viele Unternehmen würden nach Amerika kommen. Und wie gesagt, aufgrund der niedrigen Deregulierung und natürlich auch dem perfekten Marktzugang, der guten Arbeiterschaft, den Wahnsinns-Grundvoraussetzungen, können wir uns auch gut vorstellen, dann eben neue Unternehmen aus Deutschland, aus anderen Ländern eben auch nach Amerika zu holen. Das führt zu neuen Arbeitsplätzen und solange die bei uns produzieren, müssen sie auch keine Zölle bezahlen. Dementsprechend ist es Win-Win eigentlich für alle, vor allem für die Amerikanerinnen und Amerikaner. Das heißt, in der Erzählung, und ich weiß, das war eine extrem lange Antwort, aber in der Erzählung kann ich schon auch nachvollziehen, warum jemand, der Trump gut findet, der sagt, das ist ein erfolgreicher Business-Typ, warum er dem nochmal die Stimme gibt und sagt, damit wird's besser.
Du als Wahlkampfexperte, wie schätzt du denn die Strategie aus dem Harris-Lager ein, dass man in den letzten Wochen eigentlich fast nur noch so eine Art Anti-Trump-Wahlkampf wahrgenommen hat? Also es ging ja kaum noch um Inhalte, es ging ja nur noch darum, wir müssen Trump verhindern und Trump ist schlimm und Trump ist böse. Das hat ja eigentlich, wenn man mal so irgendwie in die Historie der Wahlen schaut, strategisch noch nie so richtig gut hingehauen.
Ein paar Sachen dazu. Erstens, ich glaube, es ist, wenn ich mir den Kampagnenzyklus anschaue, dann ging es vor allem los im Sommer, als Kamala Harris aufs Schild gehoben wurde, dass es sehr viel Kamala Harris-Werbung war, dass ihre Geschichte erzählt wurde, dass gesagt wurde, sie war erst Staatsanwältin, Vizepräsidentin, Senatorin, was hat sie alles gemacht, wo kommt sie her, aus der Mittelschicht, für die Mittelschicht, all diese Aspekte. Das heißt, extrem lange wurde extrem positiv über sie kommuniziert. Naja, was ist dann passiert? Kamala Harris hat angefangen, Interviews zu geben und hat eben auch dort gesagt, auf die Frage, was würden sie anders machen als Joe Biden, sagte sie, nothing comes to mind. Ja, ich würde im Endeffekt alles genauso machen. Und das war natürlich die perfekte Öffnung für die Trump-Kampagne zu sagen, eine Stimme für Kamala Harris ist im Endeffekt eine Stimme für den Status quo und für Joe Biden. Es wird genauso weitergehen. Und diese Distanzierung ist ja eben nicht gelungen. Ich erinnere mich an die 2012er Wahl. Auch das war eine extrem negative Wahl. Wir wussten, wir können auf keinen Fall nochmal mit Hope and Change und Yes, we can durchkommen, sondern wir haben im Endeffekt Mitt Romney runtergezogen, dort, wo wir eben auch waren, haben gesagt, jetzt ist es eben kein Referendum mehr über den Status quo, sondern es ist ein Choice, eine Wahl zwischen Barack Obama und Mitt Romney, zwischen jemandem, der die Wirtschaft auf den Dreck gezogen hat, vielleicht noch nicht dorthin hat, wo sie auch hinhaben möchte, aber Mitt Romney, der im Endeffekt die Uhr wieder zurückdreht und uns in die Misere von George W. Bush zurückführt, dem ultimativen Killerkapitalisten. Das war die Storyline damals und ich glaube, Kamala Harris versucht genau dasselbe im Moment zu machen, Donald Trump runterzuziehen, um selber ein bisschen mehr Freiraum zu haben.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du warst auch in den USA viel unterwegs, hast auch Trump-Wähler getroffen. Wie sieht es denn eigentlich im Lager seiner Parteikollegen und Kolleginnen aus? Also wir haben ja jetzt auch gerade die letzten Wochen immer wieder mitbekommen, dass auch prominente Republikaner sozusagen das Lager gewechselt haben. Ja. Zuletzt auch zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der gesagt hat, er unterstützt Harris. Wie ist denn die Stimmung in der Partei?
Nee, ich glaube, gerade wenn du so Leute nennst wie Arnold Schwarzenegger, Liz Cheney, Dick Cheney, der ehemalige Vizepräsident unter George W. Bush, so, das sind halt noch Republikaner, so wie du und ich Republikaner kennengelernt haben vor 20 Jahren, so wie unsere Eltern noch irgendwie auf Ronald Reagan geschaut haben und später John McCain. Die haben aber mit der aktuellen republikanischen Partei nur noch relativ wenig zu tun. Die werden auch Rhinos genannt, also Republican in name only, Republicans in name only. Und dementsprechend glaube ich, es gibt die alte Garde der Republikaner, die auch Transatlantiker sind, die auch Freihandelsleute sind. Und dann gibt es halt eben MAGA. Und MAGA ist Protektionismus, America first und vor allem halt Trump. Und die zwei haben nicht so eine wahnsinnig große Schnittmenge. Deshalb sehen wir halt eben auch Liz Cheney, die sagt, wählt für Kamala Harris. Donald Trump hat den Sturm aufs Kapitol organisiert oder zumindest mit befeuert. Und deshalb müsst ihr eben, ihr die noch übrig gebliebenen Republikaner aus der alten Zeit, eben auch für Kamala Harris wählen. Wie viele von denen jetzt auch wählen gehen und bei wie vielen einfach das Muscle Memory, die Gewohnheit so hoch ist, dass sie halt am Ende sagen, na, ich kann nicht für die Kommunisten, für die Demokraten wählen. Ich glaube, das kann man im Moment nicht absehen, ob es da eine große Wählerwanderung gibt oder nicht. Aber ja, mein Eindruck ist, dass die Republikanische Partei, so wie wir sie früher mal kennengelernt haben, so nicht mehr existiert.
Wir sind ja immer ganz schnell dabei zu sagen, dieser ganze MAGA-Teil sozusagen der Republikaner ist gleichzusetzen mit Faschismus, Rechtsextremismus, Nationalismus, nah an der Diktatur und so weiter und so fort. Übertreiben wir Europäer, sage ich jetzt mal ganz allgemein, da ein Stück weit, weil wir vielleicht das System an sich, die Partei, auch Trump vielleicht nicht richtig verstehen? Also überdramatisieren wir da ein bisschen oder ist die Gefahr real?
Also ich würde mir das nicht anmaßen, aber muss ich auch nicht. Ne? Ich kann die Worte von Mark Kelly nehmen, dem ehemaligen Chief of Staff, Büroleiter von Trump. Das war derjenige, der am längsten unter ihm auch Büroleiter war, ehemaliger General, wo wirklich nicht irgendwie der Gedanke kommt, dass der jetzt ein Demokrat sein könnte oder auch ein Republikaner, das ist einfach ein General, ein Militär. Und der sagt in dem Interview mit der New York Times, sagt, na, ich habe mir nochmal die Definition von Faschismus angeschaut und das, was Donald Trump dort an den Tag gelegt hat, wie gesagt, ordnet er zumindest als faschistisch eben auch ein. So. Wie gesagt, ich werfe diese Begriffe nicht um mich. Ich kann mir nur überlegen, kann das einen Einfluss auf die Wahl haben? Mein Eindruck ist, dass es keinen großen Einfluss hat auf diese Wahl. Ich glaube, dass dieser Begriff nicht klar genug definiert ist in Amerika. Es ist ein Begriff, genauso wie eben auch Trump die Demokraten Kommunisten nennt. Insofern, ich glaube, es sind Begrifflichkeiten. Man muss sie eben auch verknüpfen mit konkreter Handlung. Und ich glaube, wenn dann überhaupt ist die Argumentation, dass eben viele von den Trump-Leuten, die für ihn gearbeitet haben, Asper, John Bolton, wie sie alle heißen, gesagt haben, wir können es uns eigentlich nicht leisten, diesen Mann noch einmal im Amt zu haben. Und wir haben damals vielleicht auch nicht hart genug gehandelt, aber wir haben alles dagegen gestellt, damit er nicht mit seinen extremsten Positionen eben auch durchgedrungen ist. Das, glaube ich, wären so die Aussagen. Aber ansonsten, glaube ich, können wir draufschauen und uns fragen, was bedeutet das für uns? Aber ich würde mich jetzt nicht irgendwie in die Situation bringen, wo ich mir anmaße, darüber zu urteilen, wie Trump dann schlussendlich wirklich tickt. Da verlasse ich mich auf die Aussagen von den engsten Leuten, die auch wirklich mit ihm im Oval Office saßen.
Würdest du eigentlich sagen, wenn du dir das Land so anschaust und die Menschen dort anschaust, dass die USA oder die Bevölkerung der USA heute fast noch gespaltener ist, als sie es vor 4 Jahren schon war?
Ich war dieses Jahr jetzt wirklich oft drüben. Ich war auf Parteitagen der Demokraten, der Republikaner. Ich war im ländlichen Bereich in Iowa. Ich war in Washington, ich war in New York. So, ich will jetzt nicht einen ganzen Reisebericht hier aufmachen. Den Punkt, den ich machen will, ich war viel dort und habe halt einen Promillebereich von diesem Land gesehen. Wenn ich mit Leuten spreche, so, dann erzählen die mir alle möglichen Geschichten. Die sagen, wir sind gar nicht so geteilt. Das ist die Politik und das ist auch das, was CNN oder auch Fox News gerne aufgreift, weil es eben auch gute Quote macht. Aber am Ende des Tages bricht die Kinder in dieselbe Schule wie meine republikanischen Nachbarn und die gehen dort gerne zusammen hin und wir sind auf Halloween. Dort kommen auch die demokratischen Kinder und kriegen bei uns Candy, genauso wie die republikanischen Kinder auch bei den Demokraten Candy bekommen. So, es gibt natürlich die extreme Spaltung. Das ist, glaube ich, außer Frage. Das zeigen uns die Umfragen. Das zeigt uns eben auch, wie die Wählerwanderung ist. Das zeigt uns auch, wenn Leute umziehen. Gab es gerade ein neues Datenjournalismusprojekt von der New York Times, die gezeigt haben, dass wenn ein Demokrat umzieht, dann zieht er dorthin, wo eben auch mehr Demokraten leben. Das heißt, diese Spaltung gibt es, ohne Frage. Ich glaube, es gibt aber auch niemanden, der irgendwie eine schnelle oder auch eine einfache Antwort hat, wie man das wieder in den Griff bekommen kann oder auch lösen kann.
Was wir ja auch gesehen haben in dem Wahlkampf, gerade auch auf Seiten der Trump-Kampagne, dass Trump sich durchaus auch mal Medien gesucht hat, die jetzt nicht die klassischen Kanäle sozusagen bedienen, Stichwort Joe Rogan zum Beispiel. Wurde ja auch viel geschrieben über dieses Interview, fast 3 Stunden, in denen Joe Rogan nur sehr, sagen wir mal, sehr zurückhaltend kritisch nachgefragt hat und eigentlich sehr viel einfach stehen lassen hat. Ja. Ist das vielleicht auch so ein Beispiel, wo wir das erste Mal auch wirklich sehen, global vielleicht sogar sehen, was eigentlich passiert oder wie wichtig es eigentlich ist, auch guten Journalismus im politischen Umfeld zu haben?
Ich glaube, dass es essentiell ist, guten Journalismus zu haben, wo etwas genau recherchiert ist, auch offengelegt wird, was die Hintergründe, Beweggründe, die Quellen sind, all diese Aspekte. Aber das ist Wahlkampf und dementsprechend geht halt Donald Trump dorthin, wo eine gigantische Reichweite ist. Kamala Harris ist zu Call Her Daddy gegangen, einem Podcast, der jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, das hart nachrecherchiert und eben auch nochmal die wirklich bestechenden Fragen gestellt werden, sondern dort geht's von Finanztipps über Selbstbefriedigung zu Musikgeschmack und Klamotten. Na, da ist alles mit drin. Ich glaube, es ist Teil von einem Wahlkampf und hätte Joe Rogan an bestimmten Stellen eben nochmal härter nachbohren können, klar. Aber Joe Rogan hat von Spotify einen 250-Millionen-Dollar- Vertrag bekommen, weil er Entertainer ist. Und eben kein Journalist. Und dementsprechend ist Trump natürlich da liebend gerne hingegangen. Im Übrigen, der hat auch eine Einladung an Kamala Harris ausgesprochen. Kamala Harris hat gesagt, 3 Stunden in Texas. Sie war an dem Wochenende auch in Texas, hätte von Houston rüberfahren können, das Interview machen können, hat sich dagegen entschieden. Ich weiß nicht, ob es eine sinnvolle Entscheidung war oder nicht. Ich stecke nicht in dem Scheduling drin. Und Kandidatenzeit ist die knappste Ressource, die du hast. Du musst dir genau überlegen, wo du hingehst. Aber ich glaube, sie hätte dort nochmal auch eben die andere Seite erreichen können oder zumindest noch ein paar Republikaner erreichen können, denen sie vielleicht eben auch noch was entgegen hätte setzen können.
Wir sind jetzt quasi auf der Zielgeraden, kurz vor der Wahl. Wie viel entscheidet sich denn eigentlich in so einem Wahlkampf gerade noch auf den letzten Metern? Also ist das wirklich was, wo noch viel entschieden werden kann? Man hat ja auch viel darüber gesprochen, was jetzt hier diese Closing-Rede von Harris vielleicht nochmal bewegt hat, auch das Setting, in dem sie stattgefunden hat. Ja. Also wie wichtig sind denn die letzten Meter tatsächlich?
Ich meine, beide Kampagnen haben im Endeffekt ihre Closing-Message. Kamala Harris hat an der Ellipse gesagt, also dem Ort, wo dann eben auch Trump gesprochen hat, kurz bevor der Sturm aufs Kapitol losging, wo sie gesagt hat, he's got an enemies list, I got a to-do list. Er hat seine Feinde und weiß, gegen wen er vorgehen wird. Und ich habe meine To-Do-Liste mit Aufgaben, wie ich das Leben für die Amerikanerinnen und Amerikaner besser machen möchte, wohlgemerkt für alle Amerikanerinnen. Ich glaube, dass das natürlich ein zentraler oder eine zentral andere Botschaft ist, als das, was Trump gesagt hat. Trump hat die einfache Botschaft, geht es dir nach 4 Jahren besser, als es dir vorher ging? Und vor allem sagt er, she broke it, I'll fix it. Ne? Viel plumper und konkreter kannst du nicht mehr werden, aber plumpe und konkrete Botschaften sind meistens auch die, die echt gut funktionieren. So. Insofern, was kann auf diesen letzten Metern noch passieren? Kamala Harris hat diesen Ort bewusst gewählt, ich glaube aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, sie konnte sagen, da hinten will ich rein und hat dann eben auch während der Rede aufs Oval Office gezeigt. Auf der anderen Seite wusste sie auch, dass das natürlich enormes mediales Aufsehen erregt. Und wenn sie jetzt einfach nur irgendwo in ein Einkaufszentrum in Michigan gegangen wäre, hätte sie wahrscheinlich nicht so viele Kameras und so viel Aufmerksamkeit bekommen. Gleichzeitig war es aber eben auch eine Erinnerung an Joe Biden, der da hinten saß. Das fand ich awkward in dem ganzen Ding. Ne? Hinten sitzt Joe Biden, vorne steht sie. Da dachte ich mir auch, ist das wirklich so sinnvoll, dann nochmal alle dran zu erinnern, dass eben, wie gesagt, auch Joe Biden mit von der Partie ist quasi. Naja, in den letzten Metern wird im Endeffekt alles entschieden. Jetzt entscheidet sich, wer nochmal wählen geht. Die Freiwilligen sind draußen, klopfen an die Haustüren, machen Anrufe. Ich habe aus Pennsylvania gehört, dass an diesem und am letzten Wochenende zusammen nochmal 1,2 Millionen Türen geklopft wurde. In Pennsylvania alleine 4 Millionen Anrufe getätigt wurden in Pennsylvania alleine. Das heißt, diese Art von Schlussmobilisierung, die Celebrities, die nochmal rausgehen und sagen, geht wählen, das kann alles einen Unterschied machen in einem knappen Wahlkampf. Aber nochmal, es ist ja auch nicht nur eine Kampagne, die was macht, sondern beide Kampagnen. Es wird meistens gemunkelt, dass die Demokraten besser organisiert sind. Was ich gesehen habe, ist, ja, die Organisation kommt ins Rollen, aber die waren deutlich schlechter organisiert, als wir es noch 2012 waren. Insofern, ich hoffe, natürlich aus der Perspektive als jemand, der für Barack Obama gearbeitet hat, hoffe ich, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt, will ich hier ganz, ganz eindeutig sagen. Ich hoffe, dass die noch besser werden und die Lücken noch füllen. Und dann, wie gesagt, in diesen letzten 4 Tagen, wir nehmen ja am Freitagnachmittag auf, wie gesagt, die Schlussmobilisierung auch nochmal ordentlich ankurbeln können. Aber die Fundamentals, wie gesagt, Land auf dem falschen Pfad, die Umfragen, Kamala Harris nicht so beliebt, die andere Umfrage, Joe Biden, Hillary Clinton zu diesem Zeitpunkt deutlich weiter vorne, als Kamala Harris es jetzt ist, die Swing State alle extrem eng, wie gesagt, mit einer leichten, hauchdünnen Tendenz Vorsprung für Donald Trump. Ich glaube, man kann schon auch sagen, es sieht nicht schlecht aus für Donald Trump auf diesen letzten Metern. Und gleichzeitig, wenn ich mir anschaue, Indictments, Sturm aufs Kapitol, die Äußerung gegen Frauen, Abtreibung, all diese Themen, man hat keine Ahnung, wie Donald Trump eigentlich überhaupt gewinnen soll. Und ich glaube, das macht es einfach so unfassbar spannend. Und deshalb ist die Aufmerksamkeit auch so wahnsinnig groß, wenn wir jetzt in diesen Wahltag reinschlittern.
Zum Abschluss vielleicht noch kurz, weil du die Celebrities angesprochen hast. Wir haben ja auf Seiten der Demokraten die eine Rolle von Celebrities, wie sie immer war, sage ich jetzt mal, also Künstler, die ihr Endorsement aussprechen, deutlich mehr, würde ich behaupten, als in den letzten Wahlkämpfen. Aber wir haben auf Seiten der Trump-Kampagne auch in Anführungsstrichen Celebrities wie Elon Musk, die ja aktiv versuchen, nicht nur ihr Endorsement auszusprechen, sondern aktiv sogar mit Geld versuchen, den Wahlkampf und die Wahl zu beeinflussen. Für wie riskant hältst du solche Entwicklungen?
Ich meine, ich halte es für extrem riskant, vor allem wenn nicht nur der reichste Mann der Welt, sondern auch jemand, der eben eine ganze soziale Medienplattform und wahrscheinlich eine der 4, 5 wichtigsten, sich so stark in diesen Wahlkampf einbringt, Millionen von Dollar spendet. Ich meine, da muss man sich natürlich auch fragen, was ist die Motivation von Elon Musk? Ist es einfach nur nah an der Macht zu sein? Ist es Aufmerksamkeit? Ist es vielleicht auch Revenue für X? Ja, ist alles möglich. New York Times hat eine interessante Analyse, wo drin stand, dass Elon Musk jedes Jahr 15 Milliarden in Government Contracts verdient. 15 Milliarden Dollar für SpaceX, für seine anderen Unternehmen, wie zum Beispiel auch Starlink. Und da könnte man schon auch rückschließen, dass man sagt, ist vielleicht auch einfach eine relativ simple Rechnung für Elon Musk, der sagt, ich helfe jetzt Donald Trump und im Quid pro Quo wird möglicherweise dann eben auch Donald Trump sehr großzügig sein, wenn es darum geht, die nächsten Regierungsverträge dann eben auch mit SpaceX für die NASA oder eben auch Starlink fürs Verteidigungsministerium dann eben auch einzugehen.
Dann sind wir mal gespannt, was die letzten Tage bringen. Ich wünsche dir auf jeden Fall mal gute Nerven und gutes Durchhalten. Und dann schauen wir mal, mit welcher Nachricht wir am Mittwoch in der Früh aufwachen. Wahrscheinlich wird es ja noch keine Finale sein, wenn es wirklich so knapp ist. Das ist ja
die Frage. Ja, aber ich glaube, die Varianz in den Umfragen ist so groß, dass es +3, -3 ausschlagen kann. Und wenn die wirklich einfach 3 Punkte falsch lagen und einer plötzlich 3 Punkte oben drüber liegt, dann sehen wir plötzlich sowas wie 330, 340 Electoral Votes. Und das Ding ist möglicherweise auch um 6 Uhr morgens schon längst vorbei.
Wir werden sehen.
Also du siehst, ich habe jetzt versucht, alles so weit abzudecken, dass ich mich in jegliche Richtung abgesichert habe. Von es wird sehr knapp, es kann auch sehr eindeutig sein, was die Argumente für Harris sind, was für die Argumente für Trump sind. I don't know. Und jeder, der sagt, er weiß, wie es ausgeht, ich glaube, verlässt sich ausschließlich aus seinem Bauchgefühl.
Absolut. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine valide Einschätzung. Ja, absolut. Wir werden sehen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier so ein kurzes Update geben konnten.
Danke dir. Daniel, alles Gute, Grüße nach Paris.
Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.
Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.